2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 30. Januar 2020, heute mal 10 Minuten vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Dazu habe ich mir heute Abend Yannick vom Blog und Podcast rund um den Brustring eingeladen. Moin Yannick.
Hallo, grüß dich Michael.
Yannick, wenn ich das richtig sehe, wir hatten schon Lennart als Gesprächspartner hier, Jenny hatten wir auch schon. Du bist zum ersten Mal bei uns, kann das sein?
Ja, ich bin zum ersten Mal bei euch.
Okay, dann
das ist richtig.
So oder so beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Du kannst dich ein bisschen unseren Hörerinnen vorstellen. Erzähl doch mal so, ja, wer du so bist, was du so machst und warum du dir den VfB Stuttgart als Fan als Verein ausgesucht hast.
Sehr gerne mache ich das. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Yannick, ich bin 27 Jahre jung. Komme aus Böbling, das ist 30 Kilometer entfernt von Stuttgart. Und auch Luftlinie 30 Kilometer vom Neckarstadion. Ja, beruflich bin ich im Bereich Personalwesen unterwegs. Habe einen, ja, auf den ersten Blick sehr langweiligen Bürojob. Und ja, die große Leidenschaft in meinem Leben ist tatsächlich der VfB Stuttgart. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin unweit des Neckarstadions groß geworden. Und hier hast du dann auch nicht so viele coole Vereine. Klar, es gibt einige Bayern-Fans, die gibt es glaube ich auch in Hamburg. Es gibt aber sonst da nicht viel. Und mein Vater war VfBler, hat mich dann eines Tages mitgenommen, so der Klassiker, wie bei vielen anderen Fans auch. Und dann war ich relativ schnell mit dem Virus VfB infiziert. Und beim Podcast bin ich jetzt seit 3 Jahren. Und ich habe schon immer gern Sachen geschrieben. Ich wollte auch früher mal Sportjournalist werden, hat dann leider nicht ganz so hingehauen, aber um trotzdem ein bisschen was in diese Richtung zu machen und ja, einfach mich da auch so ein bisschen auszuleben, habe ich mal den Lennart ganz frech angeschrieben und er hat gesagt, ja gerne, und so kam das. Und so schreibe ich und podcaste und rede ich gerne über meinen Verein.
Ja, danke für den Überblick. Wo du gerade sagst, du hast ganz frech den Lennart angeschrieben, habe ich gleich noch mal einen Einwurf hier zur Eigen-PR. Wir sind gerade auf der Suche nach ein, zwei neuen Leuten für das VDS-NDS-Format. Also das passte gut, war gerade eine gute Vorlage von dir. Wir möchten bitte auch frech angeschrieben werden, wenn da jemand sich dazu berufen fühlt. Das nur mal so nebenbei. Yannick, ja, ihr habt erst gestern gespielt, noch nicht mal 24 Stunden zurück und habt 3-0 gegen Heidenheim gewonnen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön.
Warst du denn im Stadion gestern Abend?
Ich war im Stadion, habe ich jetzt auch ganz vergessen. Ich habe seit mehreren Jahren auch eine Dauerkarte bei uns in der Cannstatter Kurve. Und ja, ich lasse mir eigentlich so gut wie kein Heimspiel entgehen. Okay. Ich war dabei, ja.
Weißt du noch, welches dein erstes Spiel war eigentlich? Oder?
Ja. Das weiß ich tatsächlich. Das erste Spiel im Stadion, das war in der Meisterschaftssaison das zweite Heimspiel, also Saison 2006-2007 gegen Borussia Dortmund. Mhm. Und wir haben 1-3 verloren. Und da hat dann keiner geahnt, am Ende der Saison sind wir deutscher Meister geworden.
Ja. Was für ein Einstieg, das kann man doch eigentlich gar nicht mehr toppen, wenn man gleich in der ersten Saison die Meisterschaft mitnimmt. Das ist doch alles, was danach kommt, ist doch eigentlich unerheblich dann wahrscheinlich, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich bin in einer Phase VfB-Fan geworden. Das war so 2003, 2004 rum. Das war diese Phase der jungen Wilden unter Felix Magath, wo wir auch regelmäßig in der Champions League gespielt haben, wo es dieses legendäre Heimspiel gegen Manchester United gab, wo ein gewisser Cristiano Ronaldo seine ersten Schritte im internationalen Fußball getätigt hat. Das war sein erstes Champions League-Spiel oder eines seiner ersten Champions League-Spiele. Und da haben wir die 2-1 zu Hause besiegt und auch die Jahre danach waren wir immer europäisch vertreten und die Krönung war dann schließlich 2007 die Meisterschaft, die aber auch jetzt rückblickend der Anfang, ja, dieses Abwärtsstrudels war, dieses jahrelangen, den wir jetzt mitgemacht haben.
Ja, fühlt sich so an natürlich. Also dann
fühlt sich so an, wenn man jetzt so die Jahre Revue passieren lässt, aber du hast schon recht, man war da sehr, sehr verwöhnt und ist dann auch immer mit breiter Brust und voller Stolz ins Stadion gegangen. Das mache ich heute auch noch, klar, aber man muss sich halt heutzutage sehr viel auch anhören, das ist klar.
Ja, okay. Ihr seid abgestiegen letzte Saison, habt eine Relegation gegen Union Berlin verloren dann und seid ausgeschieden sozusagen. Wenn man von Ausscheiden kann man sprechen. Also ihr seid abgestiegen.
Zweimal unentschieden gespielt.
Zweimal genau. Unentschieden, genau. Union hat dann das Rennen gemacht. Wie war dann so bei dir persönlich die Erwartungshaltung vor der Saison? Wie bist du in diese Zweitligasaison gestartet? Mit welchen Erwartungen?
Also zunächst einmal, ich war in Berlin dabei, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich war in Berlin dabei, habe also diesen Abstieg hautnah live erlebt, inklusive dem Platzsturm der Unioner, und ich wollte die Wochen und Tage danach erstmal nichts mehr vom Fußball wissen. Also ich habe wirklich,
kann ich nicht verstehen.
Ja, ich bin wirklich auf Tauchstation so ein bisschen gegangen, aber ja, du kennst es ja vielleicht auch. Irgendwie kommst du halt nicht weg davon.
Also meine letzte Relegation, die so vonstatten gelaufen ist, war 91.
Okay, ein paar Jährchen,
ja. Gegen die Stuttgarter Kickers. Damals gab es sogar noch ein drittes Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Gelsenkirchen, also das war noch eine Zeit, wo halt, als es nach zwei Spielen halt unentschieden war, gab es ein drittes Entscheidungsspiel. Und insofern, das ist meine einzige tatsächlich Relegationserfahrung, und die endete auch negativ, und zwar dann mit dem Abstieg aus der ersten Liga in die zweite, und Stuttgart, der Kickers dann halt, ja, in die erste, genau.
Genau. Und irgendwann, klar, beschäftigt man sich damit, und es wurden ja dann die ersten Weichen für die neue Saison gestellt, nämlich die Verpflichtung von Tim Walter als Cheftrainer, diverse Transfers, diverse Spielerverkäufe, die aber auch im Vorab schon klar waren, also beispielsweise Benjamin Pavard, der ja zum FC Bayern München gewechselt ist, oder auch Dennis Aogo, der den Verein verlassen hat. Und ja, irgendwann wurde dann auch die Verpflichtung von Sven Mislintat bekannt gegeben, und da habe ich dann so das erste Mal in dieser Trauerphase ein leichtes Hoch gehabt, weil ich sehr viel von ihm halte, weil ich auch wusste, welche Arbeit er in Dortmund beispielsweise geleistet hat, und gemeinsam mit Thomas Hitzlsperger, der ja dann auch im Herbst zum Sportvorstand berufen wurde, in meinen Augen ein sehr gutes Team abgibt.
Mislintat, den wird nicht jeder kennen wahrscheinlich. Kannst du noch mal ein bisschen was zu dem sagen? Also ist ja bei euch, was ist das, Sportchef, Sportvorstand?
Ja, also Sportvorstand ist Thomas Hitzlsperger. Er ist sozusagen für die Kaderplanung zuständig. Jetzt fällt mir leider nicht die genaue Berufsbezeichnung für ihn ein, aber
Er ist Direktor, würde man
sportlicher sagen. Direktor, Sportdirektor, ja. Kann man, denke ich, so sagen. Er ist für die Kaderplanung in allererster Linie zuständig. Und Sven Mislintat war jahrelang bei Borussia Dortmund tätig, in seiner Funktion als Scout, als Chef-Scout, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat zum Beispiel Spieler entdeckt wie Pierre-Emerick Aubameyang oder auch einen gewissen Robert Lewandowski. Also er war genau in dieser Phase bei Borussia Dortmund, wo sie ihre großen Erfolge hatten. Also 2011, 2012, wo Jürgen Klopp auch Trainer war. Er hat sich dadurch einen sehr, sehr guten Namen in der deutschen Fußballszene auch erarbeitet, war dann für kurze Zeit bei Arsenal London, hat sich da dann aber auch so ein bisschen überworfen, hat dort aber auch zwei, drei interessante Leute in den Kader geholt. Und ja, also er ist schon in dem Bereich sehr, sehr bekannt mittlerweile, eben durch auch seine Arbeit für Borussia Dortmund. Und sein Spitzname ist auch das Diamantenauge. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört.
Ich nicht, aber schöner Name. Und natürlich mit den Entdeckungen, die er über die Zeit gemacht hat, ist das wahrscheinlich auch gerechtfertigt, so einen Spitznamen zu tragen. Ne?
Definitiv, definitiv.
Ja. Ja, und dann, also ich erinnere mich noch, also für mich war halt Stuttgart, also mit dem Kader, der da zusammengestellt worden ist, also ich würde jetzt einfach mal sagen Erstligakader, ich erinnere mich noch daran, bei der Live-Sendung, unserer Monatssendung, sagte Tim sowas wie, Stuttgart würde halt mit dem Kader in der zweiten Liga cheaten, also jeder, der irgendwie in der Gaming-Szene ist, kennt den Begriff.
Natürlich,
ja. Und ich habe auch gesagt, okay, also wenn die jetzt nicht irgendwie einen klaren Durchmarsch machen mit, also das war nochmal wirklich sehr viel mehr Potenzial oder sehr viel mehr Spieler drin, die eigentlich irgendwie ja in die erste Liga gehören als letztes Jahr, sag ich mal, als ja, als da die Absteiger hatten, so, ne? Also von der Qualität her, also ich hätte sie auch höher als Köln eingeschätzt nochmal. Ich habe Köln schon sehr hoch eingeschätzt gehabt. Insofern, ja, wie hast du denn halt, also hast du das ähnlich gesehen irgendwie von der Qualität her oder?
Doch, definitiv. Also, wo dann, wie gesagt, auch diese Frustphase vorbei war. Zwischenzeitlich war ja dann diese mehr als peinliche Mitgliederversammlung, WLAN-Gate, Rücktritt Wolfgang Dietrich.
Ja, Wahnsinn, genau.
Ja, das habe ich schon komplett verdrängt, sieh ich mal. Das ist was, wo ich nicht gerne dran zurückdenke. Aber ja, natürlich, irgendwann ist dann die Phase auch mal vorbei und man sagt sich, okay, wir gehen es an. Und dann muss ich sagen, waren da durchaus interessante Verpflichtungen dabei. Also ein Philipp Clement, also ich rede jetzt natürlich von der Anfangsphase der Saison, den habe ich sehr hoch eingeschätzt, hat dann leider in der Hinrunde nicht so wirklich sein Potenzial gezeigt, war ja die Saison davor bei Paderborn maßgeblich mit beteiligt am Aufstieg. Hat er, glaube 15 Tore gemacht, 11 Vorlagen, eine super Quote gehabt. Dann natürlich auch Spieler wie Mario Gomez, die sich dann auch zum Verein bekannt haben. Ein Holger Badstuber, Gregor Kobel, ein Torwart, der auch erste Liga-Erfahrung hatte und als einer der besten Nachwuchstorhüter zählt in Deutschland. Also da war dann irgendwann, ja, habe ich dann schon gemerkt, okay, da bewegt sich was. Es gab auch noch nie so einen großen Umbruch in unserer Vereinsgeschichte. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, 17 Neuzugänge und ebenso viele Abgänge sprechen da schon eine sehr deutliche Sprache. Und eben natürlich die Verpflichtung von Tim Walter, die sich ja aber mittlerweile auch schon wieder erledigt hat. Ein Trainer,
Genau.
der ja sehr eigen ist.
Kommen wir nachher noch mal kurz zu. Genau.
Aber da war dann schon eine gewisse, ja, Erwartungshaltung schon auch da. Aber man ist als VfB-Fan einfach auch, weil man dann natürlich auch von vielen Seiten, du sagst es gerade, jeder Experte, jeder Podcaster, bei dem ich auch am Anfang der Saison zu Gast war oder mit dem ich gesprochen habe, von anderen Vereinen, Fans haben gesagt, ihr müsst damit aufsteigen. Und somit war der Druck halt gleich da. Und als VfB-Fan hast halt einfach so viel Mist mitgemacht die letzten Jahre, dass du mit solchen Erwartungshaltungen dann, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, vorsichtig bist. Aber natürlich tief im Inneren, weil du eben diese erfolgreichen Zeiten auch mitgemacht hast, Meisterschaft, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, aber noch nicht so weit weg. Du hast einfach den Anspruch, ja, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber du hast halt einfach nicht den Anspruch, nach Sandhausen oder Aue zu fahren, wobei es auch sehr schöne Stadien sind und auch nette Fans, nette Leute. Aber diesen Anspruch hast du eigentlich nicht. Aber du musstest dich jetzt halt damit abfinden
Ja.
und das Beste daraus machen.
Also ich meine, ihr habt ja die Winterpause auf Platz 3, also seid ihr überwintert, ne?
Genau, korrekt.
Und Tim Walter wurde halt ja noch im Dezember entlassen.
Nach dem Hannover-Spiel, genau.
Genau. Was hat er denn quasi nicht gut gemacht oder was hat er falsch gemacht, dass es dazu kommt, dass ein Trainer nach der Hinrunde quasi schon entlassen wird auf Platz 3? Also es wirkt ja nach außen hin, klar, ihr habt diesen hohen Erwartungsdruck wahrscheinlich, aber nun muss man ja sagen, ein halbes Jahr ist ja noch nicht eine lange Zeit. Also was hat der so falsch gemacht? Oder hätte er auch die Mannschaft noch weiterentwickeln können in der Rückrunde? Also wie ist da dein Gefühl?
Also man hat ja gewusst, wen man sich da holt mit Tim Walter. Tim Walter ist kein einfacher Charakter. Er ist einer, der gerne entsprechend auftritt. Es gab da so Szenen, wo er dann gesagt hat, uns kann niemand ein Bein stellen und eine Woche später haben wir gegen Kiel zu Hause 0-1 verloren. Aus meiner Sicht falsch gemacht hat er eigentlich, ja, einerseits den Umgang mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, wie er sich repräsentiert hat. Und dass er zu lange, er hat eine gewisse, ich weiß nicht, ob du diese Taktik schon mal gesehen hast oder noch aus Kieler Zeiten vielleicht auch kennst. Bei ihm war alles auf diesen Ballbesitz fixiert und mit
Naja,
dieser Taktik,
genau, damit ist er ja
ja.
auch quasi bekannt geworden, auch über die Grenzen Deutschlands
Genau.
hinaus, ne? Also das ist ja, also schon in
Ja.
Kiel war das ja so ein, wie soll ich sagen, so ein sagenumwobener Fußballansatz, ne? So.
Genau. Und er hat es nicht geschafft, meiner Meinung nach, diesen Fußball richtig in der Mannschaft zu implementieren. Sie haben es schon dann mit der Zeit wir hatten ja am Anfang der Saison eine relativ gute Phase, wo wir auch in Bielefeld 0-1 gewonnen haben. Und dann gab es eben dieses Spiel gegen Wien Wiesbaden. Und das war jetzt im Nachgang der Knackpunkt. Da haben wir 1-2 zu Hause gegen Wien Wiesbaden verloren, hatten gefühlt 90% Ballbesitz und 8 Aluminiumtreffer.
Genau, ich erinnere mich daran auch noch, weil ich hatte eine Folge mit jemandem aus Wien Wiesbaden, da sprachen wir genau über das Spiel, weil das genau da davor genau. war. Und da sagte ich auch, Mensch, das war ja ein Freitagabendspiel, wenn ich mich erinnere. Und genau. ich hatte gar nicht geguckt Freitagabend und wach dann Samstagmorgens auf und guck und denke so, das kann doch gar nicht angehen. Also das war ja eigentlich vom Papier her, war das ja, ich weiß gar nicht, ob ihr Erster wart zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich nicht, Zweiter, aber so Stuttgart gegen Wien, Wiesbaden, das kann alles andere als ein 3-4, 5-0 kann ja eigentlich gar nicht passieren. Ne?
Genau. Und dieses Spiel war jetzt rückblickend wirklich der Knackpunkt. Und da hat man schon gesehen, klar, dieses Spiel, wenn man das, ich will es nicht nochmal Revue passieren lassen im Detail, aber das war einfach auch großes Pech an dem Abend. Das kann passieren, das ist peinlich, wenn es passiert, klar. Aber er hat es dann nicht geschafft, die Mannschaft vielleicht auch ein Stück weit individueller aufzustellen. Er hat zu sehr, meiner Meinung nach, an diesem System festgehalten, was gerade gegen tiefstehende Gegner dazu geführt hat. Wir haben ja dann auch gegen Sandhausen verloren. Und wenn wir verloren haben, haben wir auch immer knapp verloren. Also es gab jetzt nie eine richtig deutliche Niederlage, außer beim HSV, wo ich aber sag, okay, beim HSV, da kann man verlieren. Die sind sehr, sehr gut und sind für mich auch mit die beste Mannschaft momentan in der zweiten Bundesliga, weil sie halt auch einfach einen Trainer haben, der es geschafft hat, ihr das Kollektiv zu festigen. Und das war einfach das große Problem. Und zum Schluss hin hat man dann eben auch schon erste Spannungen mitbekommen, dass er einige Spieler in der Mannschaft nicht mehr erreicht, dass einige Spieler sich wohl auch schon beschwert haben. Ob das jetzt stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, aber diese Gerüchte kamen eben auf. Nun musst du jetzt auch wissen, er war der 17. Trainer in den letzten 10 Jahren, den wir hatten. Und somit in Stuttgart Trainerdiskussion, ganz, ganz schwieriges Thema.
Wahrscheinlich ähnlich wie in Köln oder Schalke oder so.
Ne? Wie in Köln, wie auf Schalke, auch wie beim HSV. Bei St. Pauli kann ich es jetzt nicht beurteilen. Da kannst du vielleicht eher was dazu sagen. Aber genau, man hat einfach ein Umfeld, was eine gewisse Erwartung hat. Diese Erwartungen wurden dann in Teilen nicht erfüllt mit Niederlagen in Sandhausen, gegen Kiel zu Hause oder auch gegen Darmstadt, wo du nur 1-1 spielst, in Osnabrück, wo du verlierst. Und letztendlich das 2-2 in Hannover, wo du eine grausame erste Hälfte spielst, wo du wirklich eigentlich die Hannoveraner sich heute noch wahrscheinlich drüber ärgern, dass sie nicht mit 2-3, 4-0 in die Pause gehen, weil wirklich die erste Hälfte gar nichts war und in der zweiten Hälfte plötzlich die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Also es war wie als wenn, sorry, wenn ich jetzt so einen Vergleich hier herstelle, aber wie als wenn die Mannschaft irgendwelche Substanzen zu sich genommen hätte. Eine völlig ausgewechselte Mannschaft, die dann noch das 2-1 macht, am Ende dann Hannover noch ausgleicht mit dem 2-2. Und nach diesem Spiel gab es dann eben diese besagte Sitzung und Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat haben dann eben den Entschluss gefasst, nicht mehr mit Tim Walter zu arbeiten, weil sie eben eine Gefährdung des Saisonziels, nämlich des sofortigen Wiederaufstiegs, sahen und auch Bedenken hatten, dass er die Mannschaft mit diesem System weiterentwickeln kann, beziehungsweise er halt auch scheinbar, das wurde auch gemunkelt, nicht bereit war, gewisse Kompromisse im taktischen Bereich einzugehen, sondern stur an seiner Art des Fußballs festgehalten hat. Natürlich, ich war bei den Gesprächen, wir alle waren bei den Gesprächen nicht dabei. Da wird natürlich auch immer viel, viel geschrieben, viel erzählt und dann kommt der Insider, der noch was weiß und dann kommt der Spieler, der sich vielleicht auch äußert. Was ganz interessant war, als Tim Walter dann entlassen wurde, haben viele Spieler auf ihren sozialen Medien-Accounts sich sehr herzlich von ihm verabschiedet. Also an Daniel Didavi hat sich bedankt, dass er ihm beispielsweise den Spaß am Spiel wieder zurückgegeben hat. Das war nämlich auch so ein Thema. Daniel Didavi ist unter ihm so ein bisschen auch wieder aufgeblüht, muss man auch fairerweise sagen. Aber unterm Strich, rückblickend, war es wahrscheinlich wirklich ein bisschen die Dickköpfigkeit von Tim Walter und die Art und Weise seines Auftretens, die dazu geführt hat.
kann man grob zusammenfassen, Empathie für die einzelnen Spieler anscheinend, weil er sich schon weiterentwickelt hat
Ja.
irgendwie, aber fürs Kollektiv nicht so viel Empathie. Also
Ja. Ja, er hat dann auch gegen Ende seiner Amtszeit, ja, viele, viele komische taktische Wechsel vorgenommen. Unter anderem hat er dann Gregor Kobel, also wir haben mit Gregor Kobel und Fabian Predelo eigentlich zwei gleichwertige Torhüter in unserer Mannschaft. Und es war von Anfang an eigentlich klar, dass wir es ähnlich wie Barcelona vor ein paar Jahren mit Ter Stegen gemacht hat, dass Predlo im Pokal der Torwart ist und Gregor Kobel dann quasi in den Ligaspielen dann am Start ist. Und das hat er dann kurz vor dem Hannover-Spiel auch nochmal umgeworfen, alles. Und das waren halt verschiedene Punkte. Also es waren viele Kleinigkeiten, die dann im Mix mit seinem Auftreten, mit seinem, ja, manchmal auch grenzwertigen Aussagen in meiner Meinung nach dazu geführt haben, dass es eben nicht mehr mit ihm weitergehen konnte. Was ich aber am Anfang, ja, sehr, sehr schade fand, weil ich mir gedacht habe, okay, warum hat man nicht versucht, mit ihm einen Konsens zu finden und vielleicht zu sagen, hey, so geht's nicht weiter, wir müssen stabiler werden, aber es ist noch nichts verloren, wir sind auf Platz 3. Man hat ja auch gesehen, Hamburg und Bielefeld haben in ihren letzten Spielen in der Hinrunde auch geschwächelt. Bielefeld hat, glaube ich, bei euch verloren, wenn ich es,
ja,
kann es sagen.
Genau.
3-0, ne? Und Hamburg hat auch ein bisschen gestrauchelt, hat auch in Osnabrück verloren. Ja, aber jetzt ist es so und dann kam ja relativ zügig auch ein Nachfolger, mit dem so wirklich keiner gerechnet hat.
Lass uns nochmal kurz ein Stück zurückgehen, ja. Darauf kommen wir gleich auf den neuen Trainer, wo du es angesprochen hast, diese hohe Niederlage hier bei dem Verein, den es noch in Hamburg gibt. Da habt ihr, war das ein 1 zu 5?
Oder 2 ein 6 zu 1 2. 6. 6 zu 2. 6 2, zu 2 haben wir in der Liga verloren.
Ihr habt 2 zu 6 verloren, habt aber ein paar Tage später im Pokal gewonnen. Seid auch dementsprechend noch im Pokal drin, vertreten. Wie
Korrekt.
Hat es das wieder ein bisschen aufgewogen? Oder sagt ihr euch, nee, diese Liga, dieser Aufstieg hat absolute Priorität für den Pokal, dass wir da weitergekommen sind, können wir uns nichts kaufen? Oder wie war das sozusagen, die Situation? Das war ja wirklich nur 3 Tage dazwischen oder 4 Tage, glaube ich, ne?
Genau, also das Spiel in der Bundesliga war am Samstag, dieses besagte 6 zu 2 und das Pokalspiel war dann, glaube ich, Dienstagabend, wenn ich mich noch recht zurückerinnere.
Ja, sowas,
genau. Ja, mir wäre es natürlich schon lieber gewesen, weil wenn du 3 Punkte in Hamburg mitnimmst, beim direkten Konkurrenten, mit dem du wahrscheinlich auch bis zum Ende der Saison um den Aufstieg spielen wirst, das wäre sicherlich mir lieber gewesen. Dafür hätte ich auch das Pokal aus hingenommen. Es war dann natürlich eine gute Reaktion der Mannschaft auch, hat sicherlich der Moral auch gut getan. Wobei man auch sagen muss, dass Hamburg an diesem Abend am Pokalspiel auch 2, 3 Änderungen vorgenommen hat in seiner Taktik, in seiner Aufstellung. Wir dann relativ frühzeitig auch in Führung gegangen sind durch einen Elfmeter. Da hat uns auch vieles in die Karten gespielt. Und es war ja auch am Ende sehr, sehr knapp. Wir haben ja auch dann auch erst in der Verlängerung das 1-2 gemacht. Also es war so ein typisches Pokalspiel, wo man dann auch wieder diese alte Floskel herbringen kann. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber rückblickend würde ich schon sagen, dass dem Großteil der VfB-Fans, die auch dort in Hamburg dabei waren, sicherlich die Punkte in der Liga lieber gewesen wären, weil man damit auch hätte gleich ein Zeichen setzen können und vielleicht hätte auch so ein Spiel oder so ein Sieg gegen so einen, sage ich mal, starken Gegner, wie es der HSV in der Liga nun mal ist, auch der Mannschaft Auftrieb gegeben. Aber so eine sehr deutliche Niederlage, das hat man schon gemerkt, gerade den jungen Spielern, ein Avucha, der damals bei diesem Spiel 2 individuelle Fehler gemacht hat, die dann auch zu 2 Toren von Hamburg geführt haben. Der tat mir an dem Tag eigentlich noch mit am meisten leid.
Ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Also A hat der HSV, muss man ganz ehrlich sagen, ein Feuerwerk abgebrannt und hat aus irgendwie fast jeder Chance auch ein Tor gemacht, sozusagen, in einer gewissen Phase. Da lief einfach alles bei denen zusammen, ne?
Brutal effektiv, ja.
Genau. Gut, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Liga versus Pokal. Genau, neues Jahr, neuer Trainer,
Trainer.
Pellegrino Matarazzo, ein toller Name, italienischstämmiger Amerikaner, der
Korrekt.
College auch gespielt hat in den USA, in Deutschland auch nicht weiter über die Oberliga, Regionalliga hinausgekommen ist. Und auch sonst als Trainer, ja, U17, U19 Nürnberg, Co-Trainer Nürnberg, Hoffenheim Co-Trainer jetzt bei euch. Wie ist es dazu gekommen? Also der kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, ne?
Richtig, also du sagst es gerade, er kam wirklich aus dem Nichts nach der Entlassung von Tim Walter einen Tag vor Heiligabend. Dann war ja zunächst das Weihnachtsfest dazwischen, wo dann auch ein bisschen pausiert wurde, aber wo natürlich die Gerüchteküche heiß gebrodelt hat. Es wurden verschiedene Namen genannt, die momentan keinen Job haben, beziehungsweise die frei auf dem Markt verfügbar sind. Zolt Löw, von der Co-Trainer von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, war lange Zeit ein heißer Kandidat, der genannt worden ist. Auch die üblichen Verdächtigen, die immer wieder so rumschwören, wurden genannt. Und am Morgen der Verpflichtung von Pellegrino Matarazzo hat tatsächlich der Kicker ihn zum ersten Mal in den Ring geworfen und dann aber auch gleich mit der Meldung, steht kurz vor der Verpflichtung. Und dann hat man natürlich erstmal geguckt als VfB-Fan, wer ist das überhaupt? Co-Trainer von Julian Nagelsmann gewesen bei der TSG, hat dann auch jetzt die Hinrunde bei der TSG unter Schreuder heißt er, genau, den Co-Trainer gemacht, war im Nachwuchsbereich bei Nürnberg tätig, war dort auch so ein Stück weit zuständig für die Einordnung der Talente oder für den Übergang der Talente in den Profibereich. Aber ja, es hat uns alle eigentlich sehr, sehr überraschend getroffen. Und dann ging es ja auch schon ins Trainingslager nach Marbella. Und dann konnte man erstmal so wirklich sehen, was seine Philosophie ist, also was da dahinter steckt. Aber es kam alles sehr, sehr überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Also
ja, also ich glaube jetzt auch für mich natürlich, so als Außenstehender, der nimmt natürlich so einen Trainerwechsel wahr, aber ich habe mich auch erstmal gefragt, wer ist das denn eigentlich? Also es war jetzt kein ja bekannter Name, auch für Nicht-Stuttgart-Fans so, ne? Also
ja, den hat so gut wie keiner gekannt. Außer vielleicht Hoffenheim-Fans, das waren, glaube ich, die einzigen, die ihn gekannt haben, oder Nürnberger.
Ja gut, es ist ja jetzt auch in der heutigen Zeit nicht unüblich, auch mal jemanden zu nehmen, der ja im Jugendbereich oder auch im Amateurbereich sehr gute Arbeit geleistet hat. Das kann sich natürlich auch immer, kommt ja auch immer darauf an, wie so eventuell die langfristige Philosophie eines Vereins ist, dann der richtige sein. Ne?
Genau.
Und, ja, ich habe jetzt gestern einfach nur wahrgenommen, er hat halt im Gegensatz zum letzten Spiel von 2019 hat er auf 7 Positionen geändert. Das lag jetzt nicht nur daran, dass er ändern wollte wahrscheinlich. Also ich glaube, Castro ist gesperrt, ne? War gesperrt. Bad Stuber ist momentan noch verletzt. Und ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird.
Akasiba, so heißt er eigentlich. Okay. Akasiba, ohne das S, aber.
Akasiba, ja. Okay. Und das zweite C wird dann wie ein S ausgesprochen.
Ja. Genau, korrekt.
Woher soll ich das denn wissen, meine Güte?
Ja, ich krieg's bis heute nicht.
Okay, macht also, keinen Fuß. Der ist jetzt bei Hertha BSC, der ist wahrscheinlich verkauft worden für ein ganz okayes Geld, tippe ich mal.
10 Millionen, ja.
Ja, das ist okayes Geld. Und dementsprechend musste er natürlich ändern. So, also wie hat sich denn die Mannschaft gestern präsentiert? Also ihr habt ja 3-0 gegen Heidenheim gewonnen. Ich habe auch ein bisschen vom Spiel gesehen. Das sah ganz gut aus. Das 3-0, finde ich, spiegelt nicht ganz die Überlegenheit wider, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder wie siehst du das von gestern Abend?
Ja, also es war so, die Mannschaft hatte sicherlich, der VfB hatten sicherlich mehr Spielanteile wie Heidenheim. Aber es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo Heidenheim hatte über das ganze Spiel nur einen Torschuss, muss man dazu auch sagen. Also
ich fand die auch erschreckend schwach gestern. Also da kenne ich anderes von denen halt.
Ja, oder? Das hat mich auch gewundert, hat mich sehr verwundert. Aber was man natürlich auch in der sehr, sehr starken ersten Hälfte gemerkt hat, auch wo wir das 1-0 gemacht haben, das kam ja durch einen Standard zustande und da hat man ja auch sehr, sehr viel Glück. Es war ein Abpraller, Abstaubertor.
Aber war das Glück tatsächlich? Also wie die Ecke quasi ausgeführt worden ist, inklusive der Flanke in den 16er. Ich fand das schon sehr einstudiert und dann hat natürlich der Torschütze Glück, indem er den Torwart
genau.
anköpft, aber ihn dann halt den Abpraller reinmacht. Aber ich fand die Vorlage halt wunderschön,
ja,
einstudiert
sah das aus. Ja, ne? Ich meinte es auch bezogen auf den Abpraller. Okay. Die Ecke war natürlich sehr, sehr stark, aber man muss auch, und da möchte ich die Heidenheimer jetzt auch nicht kleinreden, sie haben die beste Defensive der zweiten Liga mit 18 Gegentoren bis dato. Und das hat man schon gemerkt. Also die, wie die verteidigt haben, sehr, sehr leidenschaftlich auch. Also neben mir stand jemand, der hat in der ersten Hälfte gemeint, der hat noch nie so eine gute Defensive gesehen wie die von Heidenheim. Weil die sich wirklich in jeden Ball reingeworfen haben, uns auch haben kommen lassen. Um jetzt auf unsere Taktik zurückzukommen, man hat einfach gemerkt, und das habe ich auch dann auch gestern in einem Tweet festgehalten, wo ich zurückgefahren bin, nach Hause, man hat wieder das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft Kompaktheit hat. Also ich denke, Kompaktheit war gestern so der Schlüssel zum Erfolg. Man hat sich nicht zu sehr auf diesen Ballbesitz versteift wie unter Tim Walters, sondern man hat auch mal Heidenheim kommen lassen, aber ist dann eben gleich ins Gegenpressing rein und hat vor allem versucht, schneller zum Abschluss zu kommen, was ja gegen so eine gut organisierte Defensive wie die von Heidenheim auch mit der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Und man hat wirklich in der ersten Halbzeit ein tolles Pressingspiel absolviert. Die Kette stand hinten sehr stabil. Es wurde auch eine Änderung in der Verteidigung vorgenommen. Marc-Oliver Kempf, der ja sonst eher in der Innenverteidigung gespielt hat, wurde als Linksverteidiger eingesetzt, wo er meiner Meinung nach gestern einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Dafür wurde Atakan Karasor in die Innenverteidigung verlegt. Also das hat alles, diese taktischen Kniffe haben auch wirklich was gebracht und dann natürlich in der zweiten Halbzeit die Wechsel, die Pellegrino Matarazzo dann auch durchgeführt hat, indem er nämlich Borna Sosa reingebracht hat, der ja dann wunderbar also eine Zauberflanke, eine Sahneflanke auf Nicolas Gonzales Kopf, der muss eigentlich nur noch die Bewegung machen und das Ding ist drin, gelegt hat und somit dann auch diesen Abwehrriegel von Heidenheim letztendlich geknackt hat. Und da war dann auch so ein bisschen die Luft raus bei den Heidenheimern, hatte ich den Eindruck. Sie haben dann hinten aufgemacht. Das 3-0 war dann eigentlich nur noch Makulatur und spiegelt tatsächlich, gerade wenn man die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit anschaut, nicht unbedingt unsere Dominanz. Es lief auch noch sehr, sehr viel nicht gut. Also gerade Laufwege, einfache kurze Pässe wurden vertändelt, oftmals wurde ein Ball ins Aus gekickt, obwohl man nicht bedrängt war vom Gegner oder es wurde dem Mitspieler in den Rücken gespielt. Also lauter so Anzeichen, dass eben noch nicht alles hundertprozentig wie in einer eingespielten Mannschaft, dass man sich quasi blind versteht, funktioniert. Aber das kann es ja auch noch nicht. Aber unterm Strich natürlich ein schönes Ergebnis, auch unsere Defensivleistung, die ja zuletzt auch immer mal wieder von individuellen Fehlern geprägt war, da ist mir gestern eigentlich nur ein Fehler aufgefallen, wo dann auch ein Heidenheimer eine gute Chance hat, sich dann aber irgendwie selber anschießt, sonst wäre er eigentlich frei vorm Tor gestanden, habe ich da eigentlich jetzt nichts zu bemängeln gehabt und allgemein die Körpersprache der Mannschaft. Das Stadion wurde dann auch relativ schnell mitgezogen. Die Leute standen hinter der Mannschaft, was ja aber eigentlich bei Heimspielen von uns immer so ist. Also ich will uns jetzt nicht immer selber loben, aber die Stimmung ist eigentlich immer auch da. Und das da hat dann auch vieles uns in die Karten gespielt. Mhm. Und man hat sich das Glück dann auch letztendlich erarbeitet, ja. Was mir auch so in der Hinrunde gefehlt hat.
Mhm. Meinst du denn, dass das beim, also wenn wir mal zum Spiel am Samstag schauen, dass eine ähnliche Spielweise, taktischerweise, also taktische Aufstellung genauso sein könnte wie das Spiel gegen Heidenheim? Ist das schon, oder meinst du, er ist ein Trainer, der da auch mal ganz andere Sachen macht, je nachdem, welcher Gegner kommt?
Also ich schätze ihn schon ein, dass er ein festes Konzept hat, einen Plan, aber dass er eben das, was wir vorhin bei Tim Walter so ein bisschen auch bemängelt haben, dass er da schon auch taktisch flexibler agieren kann. Ich habe jetzt leider momentan nicht so wirklich im Kopf, ich habe euer Spiel jetzt angeguckt gegen Greuther Fürth, aber auch nur in der Sky-Konferenz und das war dann, ja, da hat man jetzt auch nicht allzu viel gesehen, es war auch ein ja nicht so gutes Spiel von euch, was eigentlich auch nicht meiner Meinung nach eure eure wahren Möglichkeiten, euer wahres ja. Können zeigt.
Also da hast du mir sogar ein bisschen was voraus. Ich konnte das Spiel leider gar nicht sehen, aus Gründen.
Oh,
und aber heute Abend gibt es noch das nach dem Spielgespräch von Yannick. Da gibt es vielleicht nochmal so ein bisschen Aufklärung. Also ich habe mir tatsächlich nur die Tore angeguckt, wie die von Fürth entstanden sind. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Insofern kann ich schon mal auf das NDS verweisen.
Genau. Aber ich denke, Pellegrino Matarazzo wird auch wissen, dass ihr eine große Heimstärke habt. Also ihr habt zu Hause den HSV geschlagen, ihr habt Bielefeld geschlagen. Also zwei der absoluten Top-Teams in dieser Ligasaison.
Stimmt, habe ich das und, gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau.
Ja, das und ist tatsächlich das, so, aber trotzdem ist es jetzt nicht eine glorreiche Heimmannschaft. Also das kann man jetzt nicht
sagen. Ja, aber diese zwei Spiele habe ich ja auch so ein bisschen verfolgt und da habe ich auch schon gesehen, wo da auch Stärken von euch sind. Und ihr habt eine tolle Moral in der Truppe. Ihr habt jetzt natürlich auch mit Müller-Deli einen eurer besten Offensivspieler hergegeben. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber...
Ja, klar, da haben wir schon viel drüber gesprochen,
ja.
viel geschrieben. Tatsächlich ist es aber so, wenn man nochmal zurückguckt, die letzten beiden Siege in 2019 haben wir auch ohne ihn eingefahren, also auch ohne auch gegen Bielefeld. Natürlich wichtiger Mensch, also als Mensch wichtig gewesen und auch als Spieler ganz wichtig gewesen. Ich habe auch eine Träne verdrückt. Aber tatsächlich sollte auch dieser Kader das Potenzial haben, das in irgendeiner Art und Weise aufzufangen. Es sei denn, es geht weiter bergab, dann lasse ich mich gerne korrigieren irgendwann im Mai. Hoffentlich nicht.
Ja.
Also, ne?
Aber ich kann dir tatsächlich, also ich kann dir nur eine kleine Einschätzung geben. Ich glaube schon, dass Matarazzo erst einmal bei seiner standardtaktischen Ausrichtung bleibt, nämlich dass man schon auch ins Gegenpressing geht, dass man sich nicht zu sehr auf den Ballbesitz versteift, dass man schnell umschaltet, dass man versucht, den Gegner auch vielleicht mal ein bisschen kommen zu lassen und sich dann auch in gewisser Weise formiert, dass der Gegner eben kein Durchkommen hat und dann eben mit einem guten, druckvollen Gegenpressing in diese Umschaltsituation reinkommt. Aber ich denke, er ist da auf jeden Fall flexibler und anpassungsfähiger.
Ja.
Dass er da schon die Mannschaft auch richtig einstellt.
Ja, ich bin auch gespannt, was sich Luukay einfallen lässt nach der 0-3-Niederlage in Fürth, ob er irgendwie umstellt, was er da macht. Er ist ja auch jemand, finde ich, der sehr gut auf den Gegner schaut und dann auch die entsprechenden Fäden zieht, das auch mal sehr individuell hält. Also da bin ich sehr gespannt, was er da macht. Also wir haben jetzt auch schon wieder so ein bisschen Druck. Heute Abend spielt noch Nürnberg, die sind auf dem letzten Platz. Also es ist alles super eng wieder zusammen da unten.
Natürlich auch ein Spiel, wo wir beide drauf gucken, ne? Also
jeder aus einer anderen Richtung quasi gucken.
Genau. Und das ist genau das Interessante. Also wir kommen jetzt mit einem Sieg im Gepäck, müssen diese Leistung bestätigen und ihr müsst natürlich einiges gut machen. Und ich denke, genau diese beiden Tatsachen, die machen das Spiel sehr, sehr interessant.
Ja.
Also die eine Mannschaft, die sich quasi so ein bisschen hinten rausziehen muss und die andere, die oben bleiben will. Also sehr, sehr spannend. Und man weiß ja auch, das macht ja auch so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal Mythos St. Pauli aus. Am Millerntor ist schon sehr, sehr viel passiert und da haben auch schon haushohe Favoriten verloren. Deswegen, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Und als VfB-Fan traut man dem Frieden sowieso nicht immer so, auch wenn man mal gewonnen hat.
Ja, ein bisschen Demut und so eine Einstellung zu haben, ist ja auch gar nicht schlecht, ne?
Genau.
Wo du das schon sagst, also nochmal, also ich finde, sportlich haben wir das ganz gut besprochen. Bis hierher. Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Drumherum. Du wirst ja auch in Hamburg sein Samstag. Wie reist du an? Wie reisen generell die Stuttgart-Fans an? Sind alle Karten abgenommen? Ich gehe davon aus, ne?
Ja, also das Gästekontingent ist laut meinem letzten Kenntnisstand komplett ausgefüllt, also komplett ausgebucht. Ich denke auch, dass vielleicht der ein oder andere Stuttgarter sich Karten in diversen anderen Blocks besorgt hat.
Ja, das war ja auch immer das Problem bei euch, weswegen wir ja wieder angefangen haben, das zu kommunizieren, dass Gästefarben im Heimbereich nicht erlaubt sind. Da gab es ja mal so einen Ausfall vom Stuttgart-Fan vor 2-3 Jahren.
Echt? Okay.
Genau, also ich kann nur hoffen, dass wenn die Leute sich woanders Karten besorgt haben, dass sie sich auch dementsprechend entnehmen und auch merken, dass man dann vielleicht nicht zu doll auf die Kacke haut, auch was die Farben angeht und so weiter. Also das kann man ja durchaus machen, ist ja kein Problem, ne? Also woanders zu sein im Stadion, wenn man dann ein bisschen entspannt ist.
Natürlich, klar. Das muss ich auch an die Leute appellieren, immer wieder, verhaltet euch normal. Und in der Regel, ich war schon mal bei St. Pauli zu Gast als VfB-Fan, hatte damals noch auch Karten neben dem Gästeblock, wo dann auch teilweise St. Paulianer saßen und das lief alles ganz okay. Ich hatte einen Schal dabei. Und wir haben gewonnen und die St. Paulianer haben uns gratuliert und danach sind wir noch ein Bier trinken gegangen. Und ich
Das
denke so,
ist ja auch der Idealfall. Das ist
das
ja
ist der Idealfall.
ne?
So sollte es auch sein und da muss man einfach auch an den gesunden Menschenverstand appellieren. Aber ja, wir werden zahlreich vor Ort sein. Also wie gesagt, das Gästekontingent ist voll ausgelastet. Die meisten Stuttgarter, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die dorthin fahren, verbinden das Ganze natürlich auch mit einem kleinen Städtetrip. Also sprich, viele reisen schon morgen an, so wie ich. Da ist es tatsächlich lustigerweise so, ein Teil fährt mit dem ICE, ich würde mal sagen 50%. Und ein anderer größerer Teil fährt auch mit dem eigenen Auto hoch. Und es gibt auch einen gewissen geringen Teil. Also ich habe jetzt mit zwei Leuten gesprochen, die haben einen relativ günstigen Flug ergattert und sind eh Vielflieger auch vom Geschäft aus und die nutzen da dann eben ihren Vielfliegerrabatt und fliegen hoch nach Hamburg, aber bleiben dann auch ein paar Tage. Also sehr viele Stuttgarter verbinden das natürlich, kann man ja auch machen. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, kann man schön auch ein paar Tage ein bisschen Urlaub machen.
Ja, ich finde ja die ICE-Variante vielleicht am klügsten, aber
Wir fahren auch mit dem ICE, also ich
ja.
persönlich mit den Leuten, wo ich fahre, und
Ja,
das ist immer recht entspannt.
wo du vorhin sagtest, an den gesunden Menschenverstand appellieren, müssen wir uns dann eigentlich auch darauf einstellen, dass es vielleicht so eine Spruchtapete gibt wie USP, wo sind eure BHs? Oder meinst du, das kommt eher nicht vor bei uns?
Ich weiß, auf was du anspielst.
Vielleicht erklärst du es nochmal kurz. Mich würde nur deine persönliche Meinung dazu interessieren, weil wir es heute selbst, wir machen ja seit 2, 3 Wochen jetzt diesen täglichen Newsletter auch, Lage am Millerntor. Das haben wir ja auch thematisiert, deswegen möchte ich es auch gerne einmal kurz aufgreifen hier.
Ja, klar, natürlich. Es gab ja gestern dieses Spruchband einer Gruppierung von uns aus unserer Kurve, die so ein bisschen darauf angespielt hat, dass es gibt in Heidenheim eine weibliche Ultragruppierung. Also das ist eine eigene Gruppe
So
innerhalb
viel krass,
der.
ne?
Ja, Societas, genau, richtig. Und eine Gruppierung aus unserer Kurve, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, es waren keine Ultras von uns. Es ist eine Gruppierung, die eher so außerhalb des Ultras-Bereich agiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen. Ich denke, die Leute kriegen das dann auch schon raus, wer das war. Und die haben halt eben so ein Spruchband in Richtung dieser weiblichen Ultragruppierung von Heidenheim gerichtet, wo man schon sagen kann, dass es schon in die Richtung Sexismus ging und was auch viele, viele Leute aus der aktiven VfB-Fanszene nicht für gut geheißen haben. Ich selber habe es erst heute gesehen, weil ich bin ja im Stadion quasi dahinter gestanden und da lese ich jetzt nicht unbedingt
Klar,
jedes Banner, was hochgehalten wird,
ist
in
klar.
Spiegelschrift mit und man. Ja, aber das geht natürlich gar nicht. Und meine persönliche Meinung dazu, ja, da schäme ich mich auch ein Stück weit dafür. Ich hoffe, dass Spruchbänder dieser Art, weil eigentlich die Spruchbänder, die wir sonst zeigen, auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Da werden viele kritische Themen auch mal aufgegriffen, sei es die Lage um den Verein, oder auch den Polizeieinsätze, die bei uns in Stuttgart in letzter Zeit immer mal wieder aus dem Ruder gelaufen sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sowas in die Richtung, denke ich, und das kommt dann auch wirklich von den großen Gruppierungen bei uns in Stuttgart. Wir haben halt mehrere Gruppierungen und auch mehrere Gruppierungen, die sich vielleicht auch so ein bisschen, ja, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Aber der Großteil ist da eigentlich schon sehr, sehr gut unterwegs und auch sehr, sehr besonnen unterwegs. Klar, wir sind immer noch beim Fußball. Es kann immer mal wieder zu Pöbeleien kommen. Ich ich kenne auch eure Fans, eure Ultras, eure Ultras pflegen eine Fanfreundschaft zu Bayern München in Teilen. Da ist es auch immer so, wenn ihr bei uns zu Gast seid, dass da mal ein Schickeria-Banner hängt. Ja. Und dann wird natürlich, das nehmen dann natürlich unsere Jungs auch so ein bisschen als Provokation auf. Aber okay. Ich denke, es wird im Rahmen bleiben. Ja. Also so ist meine Einschätzung.
Ja, okay. Was ich hier halt so bemerkenswert fand, dass es halt für mich klarer Sexismus ist, gepaart mit einem Humor, den man jetzt nicht unbedingt als, wie soll ich sagen, sehr kreativ nennen kann. Das fand ich
so
bemerkenswert bei den Bannern, ne?
Also noch ein Satz zu dieser Gruppierung. Diese Gruppe ist relativ klein in unserer Kurve, wenn man es mal mit den anderen vergleicht. Aber sie sind auch nicht ganz unumstritten, sagen wir es mal so, in der Kurve.
Gibt es da nicht so wie so eine Art Selbstreinigung der Gruppe oder so, sozusagen Selbstreflexion? Also ich meine, es sind ja, wenn die so klein sind, gibt es ja sehr viele, die nicht dazu gehören, oder?
Also ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl der Gruppe. Also das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber sie sind definitiv eine Gruppe, die jetzt nicht zu die große Gruppe bei uns, das kennt ja jeder, ist das Kommando Cannstatt. Und dann gibt's noch den Schwabensturm, das ist die zweite große Ultragruppierung, und dann gibt's noch die Schwabenkompanie. Das sind so.
Aber auch schon sehr, sehr martialisch geprägt, irgendwie die ganzen
Namen. Ich habe gewusst, dass das jetzt kommt, ja, aber ich kann dir da versichern, also
Das sage ich jetzt ja erstmal neutral, ne? Also
ja.
es fällt nur erstmal auf.
Ja, ja, ne? Klar. Aber das sind alles Gruppen, und ich kenne auch Leute, die dort unterwegs sind. Das sind alles Gruppen, die sehr, sehr unpolitisch sind, in die eine wie in die andere Richtung. Und bei dieser besagten Gruppierung gibt es Gerüchte. Ich sage es jetzt wirklich sehr, sehr neutral, weil ich da natürlich auch ein Stück weit jetzt niemandem zu nahe treten möchte, weil ich auch von dieser Gruppierung keinen persönlich kenne. Aber man hört halt auch ab und zu, dass dort gewisse Leute unterwegs sind, die man einfach nicht gerne um sich hat im Stadion. Mhm. Sagen wir es mal so. Ich lasse es jetzt mal so stehen.
Können wir auch, kann sich jeder selbst, ich glaube, es kommt relativ klar rüber, was du damit meinst, so. Und ich glaube, dabei können wir das auch belassen, glaube ich.
Ja, also, aber ne? Was ich auch noch betonen will, unsere Kurve ist wirklich für jeden offen. Wir haben auch viele Leute bei den Ultras, die gewisse Hintergründe haben. Also bei uns kann man wirklich ins Stadion gehen. Wir haben auch einen Fanclub von Homosexuellen. Also das ist wirklich bei uns eine Sache. Unser Verein ist auch sehr, sehr engagiert, hat auch in den letzten Jahren seine Vergangenheit im NS-Regime so ein bisschen aufgearbeitet, die ja auch sehr, sehr umstritten ist. Also ja. Möchte ich nur noch mal sagen, aber ich glaube nicht, dass diese besagte Gruppierung, die wird sicherlich auch wieder vor Ort sein, klar. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sowas in der Art kommt. Wenn doch, dann entschuldige ich mich im Vorab.
Du musst dich dafür nicht entschuldigen.
Aber wir sind wirklich ein Verein, der für solche, der sowas auch nicht gut heißt in der Mehrzahl. Und wir sind wirklich ein offener Verein, und wir sind keine politische Kurve, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir halten uns da immer sehr, sehr zurück, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde, aber ja. Wir haben keine Konflikte wie jetzt schon in anderen Kurven, jetzt in Dortmund.
Aber sowas wie Anstoßzeiten zum Beispiel werden doch bei euch sicherlich auch thematisiert,
ja, oder? Ja, ja, natürlich.
Also seid ihr doch schon politisch, ne?
Ja, also. Natürlich, klar. Also, und es wurde auch gerade jetzt auch der umstrittene Polizeieinsatz beim Derby gegen Karlsruhe. Das wurde auch sehr, sehr heiß debattiert. Wir selber oder die aktive Fanszene von Stuttgart ist auch schon mal Opfer von Repression geworden. Es werden Stadionverbote angeprangert. Also da muss man auch unseren Ultras ein sehr großes Kompliment machen. Da sind sie sehr, sehr engagiert unterwegs. Sie geben da auch wirklich alles und versuchen da dann auch ihre Meinung kundzutun. Auch jetzt in der Zeit, wo die Sache mit Wolfgang Dietrich war, unserem Ex-Präsidenten, haben sie immer wieder klare Kante gezeigt und haben da auch schon die Kurve mitgerissen, oder auch vor ein paar Jahren, wo es um unser altes Vereinswappen ging, was wir ja jetzt wieder führen, das waren maßgeblich die Ultras, die das initiiert haben.
Also kann, wie gesagt, man sieht das auch wieder daran, an den ganzen Themen nicht politisch sein, ne? Also
Natürlich, ne? Du hast schon recht, ich meinte es jetzt halt nicht in die linke oder in die rechte Richtung, so meinte ich das, weil es gibt ja schon Kurven in Deutschland, die da ganz klare Linien auch haben und die vielleicht auch in die eine oder andere Richtung tendieren, und ich würde unsere Kurve da eher so in der Mitte sehen. Aber trotzdem immer wieder auch kritisch sich zu gewissen Themen äußert, ganz klar.
Ja, okay. Janik, die Zeit ist schon gut vorangeschritten. Ich wollte ja 30 bis 35 Minuten, haben wir wieder ordentlich gerissen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was uns da eventuell am Samstag erwarten kann. Und bleibt mir erstmal nur zu sagen, für dich eine gute Reise nach Hamburg.
Dankeschön.
Guten Aufenthalt, gute Rückfahrt. Und wir sprechen dann Anfang nächster Woche direkt über das Spiel, was da so gelaufen ist.
Sehr gerne, ja.
Und erstmal vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und ja, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt seit 2 Wochen jetzt die tägliche Lage am Millerntor. Wer das noch nicht kennt, also wir ordnen aktuelle St. Pauli-Themen, politische, sportliche, welche zum Stadtteil gehörende Themen ein und geben da jeden Tag morgens die Lage am Millerntor raus mit Updates über den Tag. Mike und Tim machen sich da eine unheimliche Arbeit, wird aber super angenommen und man kann da einfach mal außerhalb des Boulevards mal die Sicht auf St. Pauli walten lassen. Man kann das auch abonnieren per E-Mail bei uns auf der Seite, so dass man halt auch immer die neuesten Updates per E-Mail bekommt. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche allen Hörerinnen ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und sage bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Servus.
Tschüss, macht's Janik. Gut. Bis dann.
Ciao.